Ja, vielen Dank und auch von mir guten Morgen. Das ist das erste Mal, dass ich vor einem Bildschirm oder dass ich einen Bildschirm anpredige. Ist ein bisschen ungewohnt. Und das ist auch das erste Mal, dass ich die Predigt von einem Bildschirm ablese. Aber das ist egal, das mache ich jetzt und ich freue mich darauf. Und es ist genauso, wie Joana sagte, wir hatten vor 14 Tagen schon mal das Thema Zweifeln. Und das hat mich sehr angesprochen und ich habe auch in der Kleingruppe gemerkt, dass wir da sehr gut nochmal drüber gesprochen haben und da war noch einiges nochmal zu beleuchten und da hatte ich ganz viel Lust dazu, das nochmal heute zu machen. Ich hoffe, dass ich euch ein paar Klarheiten verschaffen kann im Umgang mit Zweifeln. Das ist natürlich ein Riesenthema. Das kann man eigentlich auch nicht in einer Predigt abdecken, auch nicht in zwei, auch nicht in drei. Und es wäre toll, wenn ihr in dieser Predigt ein paar Anknüpfungspunkte findet, wo ihr sagt, das spricht mich an, darüber möchte ich gerne weiterdenken. Darum geht es eigentlich. Ja, Joanna hat das am Anfang schön ausgeführt. Wenn wir ehrlich sind, haben wir eigentlich ständig mit Zweifeln zu tun. Ich hatte in letzter Zeit Zweifel und Entscheidungen zu treffen. Soll ich mir ein Fahrrad kaufen? Soll ich die Reparatur an unserem Carport selber durchführen? Oder soll ich eine Firma beauftragen? Oder soll ich beim Testzentrum mir in Stelle mitmachen? Oder traue ich mir das nicht zu und übernehme ich mich? Das sind so Dinge gewesen, wo ich durchaus Zweifel habe. Ich habe alle drei Dinge so in Angriff genommen und trotzdem sind Zweifel da und das ist auch irgendwo verständlich, dass Zweifel Begleiter sind. Ja, bevor wir uns entscheiden oder auch wenn wir uns entscheiden, haben wir mit Zweifeln zu tun. Nach den Entscheidungen oder nach dem Eintreten des Ereignisses lösen sich manchmal Zweifel schnell auf. Sie werden bestätigt, das war eine richtige Entscheidung. Oder es war eine falsche Entscheidung und da muss ich klären, kann ich das korrigieren oder muss ich das Beste daraus machen? Es kann auch länger dauern, bis sich Entscheidungen als richtig oder als falsch erweisen und bis man eine zufriedenstellende Antwort bekommt. Es gibt Zweifel, soll ich meinen Arbeitsplatz wechseln? Wen soll ich als Partner, Partnerin wählen? Soll ich in den Vorruhestand gehen? Soll ich ein Haus bauen? Soll ich mich taufen lassen? Soll ich in der Gemeinde mitarbeiten? Oder soll ich die Gemeinde wechseln? Das sind alles Fragen, Entscheidungen, Zweifel, die uns begegnen. Aber ich will etwas. Entschuldigung, es geht gleich weiter. Wir knüpfen nochmal an den Bericht aus dem Johannesevangelium. Und ihr kennt die Geschichte von Thomas. Er glaubte den anderen Jüngern nicht. An ihre Aussage, dass Jesus lebt, entlädt sich seine ganze Enttäuschung über Jesus. Und er reagiert trotzig und stellt Forderungen auf und will Beweise. Ich glaube nicht eher, bis ich meine Finger in seine Hände berühren. Seine Hand berühren und meine Hand will ich in seine verwundete Seite legen. Und Jesus, er kommt wieder zu den Jüngern das zweite Mal. Beim ersten Mal war Thomas nicht dabei. Und er geht sogar auf die Forderung von Thomas ein. Er bietet ihm diese Beweise an. Aber Thomas nimmt sie nicht in Anspruch. Er erkennt Jesus, der vor ihm steht. Das genügt zu sagen, mein Herr und mein Gott. Und beim letzten Mal kam es schon raus, diese Begegnung darf uns Mut machen. Thomas wurde nicht von Jesus weggeschickt. Er wurde nicht verdammt. Er hat nicht gesagt, jetzt verschwinde hier, du Zweifler. Jesus hat sich ihm gegenübergestellt, ihn entwaffnet und überwunden. Ob sich Thomas in seinen Zweifeln bestätigt fühlte oder ob er demütig wurde, was Jesus danach sagte, als er sprach, selig sind die, die nichts sehen und doch zum Glauben kommen. Wirklich glücklich sind die, die nicht sehen konnten, aber zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen sind. Und Wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dann kann ich dich nur beglückwünschen, denn du gehörst zu diesen Glücklichen, wie Jesus meinte. Selig sind die, die nicht sehen und doch zum Glauben kommen. Dass du glauben kannst, ist schlicht ein Wunder, jenseits von Wissen und Verstand. Freue dich drauf oder lass dir wieder neu diese Freude schenken. Aber ich will etwas grundsätzlicher anfangen und von Zweifeln reden. Irgendwie ist meine Maus heute ein bisschen träge. Und zwar eine Definition. Der Zweifel ist die Fähigkeit und ein Akt der menschlichen Vernunft. Er stellt eine Behauptung, eine Beobachtung, eine Aussage in Frage. Ob zu Recht oder zu Unrecht, muss die Nachprüfung ergeben. Diese Gabe des Zweifeln können gehört zur menschlichen Vernunft. Und die sollten wir unbedingt hochachten und nutzen. Jeder von euch hat damit gute Erfahrungen gemacht, nicht alles sofort und leichtgläubig zu glauben. Blaise Pascal, der in Frankreich von 1623 bis 1661 lebte, er war ein genialer Physiker und Mathematiker, der in den letzten Jahren seines Lebens auch ein großer Denker war und ganz tief im christlichen Glauben verwurzelt war. Er schrieb, man muss zu zweifeln verstehen. Er rät uns, sich Gewissheit zu verschaffen, wo es notwendig ist, und sich zu unterwerfen, wo es notwendig ist, im Sinne von Vertrauen. Er schreibt, wer nicht so handelt, missachtet die Kraft des Verstandes. Mit anderen Worten, wer nicht so handelt, missachtet, unterschätzt oder überschätzt die Kraft des Verstandes. Das heißt für mich, wir dürfen prüfen, mit welchen Zweifeln wir es zu tun haben. Wir sollen prüfen. Darf ich nach Beweisen fordern oder kommt der Punkt, wo ich mich darauf verlassen muss? Die Kunst zwischen den beiden zu unterscheiden ist, ja, das ist die Kunst. In Wissenschaft und Forschung hat der Zweifel eine absolut fruchtbare Funktion. Etwas zu hinterfragen. Ist das so? Wenn das so ist, warum ist das so? Und ich denke auch gut, wenn Forscher das nicht als gegeben voraussetzen, dass sie einfach weiterhin Fragen stellen. Sonst würden wir manche Dinge nicht so haben, die wir jetzt nutzen können. Und so wird das sicherlich auch beim Impfstoff gewesen sein, weil sie hartnäckig dran geblieben sind und Fragen gestellt haben. Warum ist das so? Und das kommt in der Forschung und in der Wissenschaft wirklich zu guten Ergebnissen. Ich meine, im Glauben verhält es sich etwas anderes. Auch hier spielt der Verstand und die Vernunft eine wichtige Rolle, keine Frage. Aber um Glauben zu entdecken und zu erleben, kommt der Mensch auf seinen Weg an eine Stelle, wo er den Verstand zurücklassen muss und das Vertrauen zu seinem Begleiter machen muss. Im Neuen Testament wird klargestellt, dass der Glaube kein Mittelding zwischen Gewissheit und Ungewissheit ist. Ein Vielleicht-Glaube oder ein Halbglaube hat keine Verheißung. So steht in der Bibel, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und mit der Einstellung beten und nicht daran zweifeln, dass Gott das tun kann, ist absolut richtig. Ob er es auch in seinem weisen Ratschluss tut und umsetzt, das ist etwas anderes. Und in Jakobus steht, denn wer da zweifelt, der ist gleich der Meeresvogel, die vom Wind hin und her getrieben und bewegt wird. Zweifel tastet die Ehre Gottes an. Er stellt Gottes Treue zu seinen Verheißungen und seiner Allmacht zu ihrer Verwirklichung in Frage. Wer Beweise bekommt, braucht nicht mehr zu glauben. Das hat Jesus dem Thomas gesagt. Gott hat es aber in seiner unendlichen Weisheit für richtig gehalten, dass wir Menschen Jesus Christus unser Vertrauen schenken sollen. Wir bekommen keine Beweise. Gott kommt uns in Jesus entgegen, aber nicht bis zu dem Punkt, wo unser Verstand das noch gerade alles erfassen könnte. Nein, Gott kommt uns viel näher und macht es jeden Menschen einfacher durch das Geschenk seines Sohnes Jesus Christus. Kannst du das glauben? Dann freue dich, dann schäme dich nicht dafür. Ja, es ist so einfach mit dem Glauben, dass man Zweifel bekommen könnte. Das ist provokativ und unannehmbar für Menschen, die alles am Verstand prüfen wollen. Es gibt den sogenannten intellektuellen Zweifel. Blaise Pascal hat dazu geschrieben: Wir erkennen die Wahrheit nicht mit der Vernunft allein, sondern auch mit dem Herzen. Durch den Verstand lässt sich der Glaube allein nicht finden und zufriedenstellend ergründen und festhalten. Irgendwann kommt der Punkt, wo Vertrauen gegenüber Jesus notwendig, in Klammern Unterwerfung, wie Blaise Pascal das geschrieben hat. Dieses Vertrauen trägt und schenkt eine Gewissheit und Halt, jenseits von Wissen und Vernunft. Aber es ist kein luftleerer, dunkler Raum. Es ist eine Sicherheit in uns, die wir nicht begründen können, die wir nicht beweisen können. Das muss jeder selbst erleben. Das können wir auch nicht gut in Worte fassen und schon gar keine Beweise liefern. Ein Beispiel im Neuen Testament ist für mich der Nikodemus, der Pharisäer, der zu Jesus kommt in der Nacht und Jesus ihm von der geistlichen Neugeburt erzählt. Und er hat intellektuelle Zweifel und er sagt, das kann ja gar nicht sein, dass ich, alter Mann, wieder neu in den Bauch meiner Mutter kriechen muss. Das geht ja gar nicht. Man sieht, er hat versucht, mit seinem Verstand, mit seinem Wissen das zu erfassen. Und das kann ja nur scheitern. Dann gibt es den feigen, den unaufrichtigen Zweifel. Für viele Menschen ist der Zweifel ein willkommenes Mittel, ihre Flucht vor Gott und vor sich selbst zu rechtfertigen. Gute Argumente für Gott und Glauben werden gar nicht erst zugelassen. Die innere Voreinstellung, ich will nicht glauben, bekämpft alles mit Zweifeln und Einwänden. Und immer wieder wird ein neues Aber nachgeschoben. Aber, nein, will ich nicht, sehe ich nicht. Das ist so ein feiger Zweifel, man will sich damit gar nicht auseinandersetzen. Ich will nicht, dass das wahr ist. Aber dann gibt es auch diesen ehrlichen Zweifel. In der Jahreslosung 2020, die lautete: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da kommt das so schön zum Ausdruck. Da ist dieser Vater mit dem kranken Sohn und er bittet Jesus auch, dass er seinen Sohn gesund macht. Und er sagt: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich finde, das bringt das so wunderbar zum Ausdruck. Da ist Glaube da und dann ist auch wieder Zweifel da. Und Jesus macht diesen Sohn gesund. Und das macht das so deutlich, dieses ehrliche Zweifeln. Und auch als Beispiel, da kam mir Johannes der Täufer ins Gedächtnis, der im Gefängnis saß, der auf sein Todesurteil wartete. Und sogar er bekam Zweifel und er schickte nach Jesus und fragte: Bist du der versprochene Retter? Er war in so einer Ausnahmesituation, dass er wirklich ins Zweifeln kam. Und Jesus hat ihm eine Antwort mitgegeben, wo er wieder Glauben fassen konnte. Und keiner von uns ist davor gefeit. Was dir heute noch so klar und deutlich im Kopf und im Herzen ist, kann morgen so löchrig sein wie ein Schweizer Käse. Das sollte uns vorsichtig und demütig machen im Umgang mit Zweifeln. Ich hatte euch vor ungefähr oder nach der letzten Predigt über Zweifeln eine E-Mail geschrieben und euch einfach mal die Möglichkeit gegeben, teilt mir doch mal eure Zweifel mit, die euch so umtreiben. Und ich bin ganz begeistert. Ich habe 6 Antworten bekommen und ich möchte die jetzt einfach mal ohne Ansehen der Person und Nennung der Person vorlesen. Und es wird eigentlich was sehr Schönes deutlich. Da schreibt jemand: Ich habe weniger Zukunftszweifel. Es sind eventuell Sorgen. Sorgen, die zwar nicht begründet sind und trotzdem sind sie da. Ich frage mich, ob und wie es mit meinem Job weitergeht. Eine andere Person schreibt: Mir geht es manchmal so, dass ich für Heilung bete und ganz fest daran glauben will, dann aber doch im Herzen Zweifel habe. Nicht daran, dass Gott nicht die Macht hat zu helfen und zu heilen, aber daran, ob er es in diesem konkreten Fall tut und mein Gebet etwas an seiner Entscheidung ändert. Eine weitere Person schreibt, meine Zweifel äußern sich bei mir meist in Form von Angst. Immer wieder überfällt mich Angst vor neuen Situationen, finanziell zurechtzukommen, vor Menschen und so weiter. Diese nehme ich als Zweifel wahr und wundere mich darüber. Jemand anders schreibt, ich zweifle in Form der Verunsicherung. Was soll ich tun und was will Gott in meinem konkreten Alltag in einer bestimmten Situation tun? Nach dem Motto, wer ist jetzt am Zug? Gott, du oder ich? Wer muss jetzt warten? Du oder ich? Aber es wurden auch Zweifel genannt, an Menschen, was Menschen von Gott verstanden haben und was sie so als Vorgaben für andere Menschen formulieren. Da schreibt jemand, ich zweifle daran, dass es für jeden Menschen einen individuellen Willen Gottes gibt. Da ließe sich jetzt natürlich vortrefflich weiter drüber reden. Oder ich zweifle daran, ob alles, was in christlichen Kreisen Sünde genannt wird, auch wirklich Sünde ist. Ihr seht, das sind ganz viele Dinge genannt, die wir in Frage stellen können, die wir anzweifeln, auch was Menschen vielleicht von uns fordern, was Menschen vielleicht formuliert haben. Und ich glaube, es ist legitim zu sagen, ist das wirklich so, das zu hinterfragen und sich damit auseinanderzusetzen. Sehr spannend. Ich fand, das war eine wunderbare Vielfalt, die ihr mir da geschickt habt, diese sechs Leute. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und es hat sich überhaupt nicht gedoppelt, sondern es hat so einen schönen Blumenstrauß ergeben von ganz unterschiedlichen Zweifeln. Oft in Form von Fragen und Unsicherheiten, die noch unklar sind. Wie gehen wir mit diesen Zweifeln um? Wie viel Macht und Bedeutung lassen wir ihnen? Und welche lassen sich aufklären und mit welchen muss ich durchs Leben gehen? Ich habe in diesen Tagen öfter gehört, dass jemand sagte, ich habe keine ganz großen Zweifel an Gott. Ich habe keine Zweifel an der frohen Botschaft von Jesus. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Jesus ist für mich, für meine Sünden gestorben. Das möchte ich mal Zweifel der Kategorie 1 nennen, so die ganz grundsätzlichen Zweifel. Und es ist gut und richtig so, dass wir Christen sagen, nein, daran zweifle ich eigentlich gar nicht. Vielleicht bedrängen uns aber doch mehr die kleinen, versteckten Herzzweifel, so möchte ich sie nennen, Zweifel der Kategorie 2, die dich im Alltag in deiner Nachfolge ausbremsen, ja, die dich vielleicht verunsichern und unzufrieden machen. Auf die möchte ich etwas näher eingehen. Vielleicht, welche Zweifel der Kategorie 2 lassen sich nicht einfach wegschicken. Welche kommen dir immer wieder bekannt vor? Welche sind hartnäckige Begleiter für dich? Vielleicht ist Gott immer bei mir. Ich zweifle daran, dass ihm mein kleines Leben interessiert. Hilft Jesus mir wirklich in jeder Lebenslage? Kann ich mich auf sein Wort verlassen? Kann Jesus mich wirklich gebrauchen? Oder auch kann Gott wirklich meine Nachbarn, Verwandten und Arbeitskollegen Glauben schenken und kann er mich dazu gebrauchen? Vielleicht quälen dich auch Selbstzweifel. Glaube ich genug? Liebe ich genug? Vergebe ich genug? Tue ich genug? Bete ich genug? Ihr merkt, das fällt mir gar nicht schwer, da diese Fragen zu formulieren und daran merkt ihr auch schon, dass sie auch mich selbst begleiten. Aber ich denke, aus den Antworten, die wir uns selber auf diese geistlichen Zweifel geben oder vielleicht ungeklärt hinter uns herziehen, leiten wir unsere Entscheidung ab. Sie beeinflussen unser Denken, unser Reden, unser Tun und auch unsere Offenheit und Vertrauen gegenüber Gott. Ich habe ein paar Sätze über geistliche Zweifel aufgeschrieben und vielleicht hilft dir einer davon und dir sagt, den kann ich mir gut merken und den möchte ich weiter für mich bearbeiten. Geistliche Zweifel im Alltag wachsen dort, wo Angst und Misstrauen viel Raum in mir haben. Falsche Erwartungen an Gott können zu hartnäckigen Zweifeln an Gottes Treue, Schutz und sogar an seiner Berufung führen. Ungeklärte Zweifel, die du hinter dir herziehst, die du einfach nicht klären möchtest, können zur Unterversorgung deines geistlichen Lebens führen. Und diese Unterversorgung kann dich in persönlichen Krisenzeiten für größere Zweifel und Irrwege anfällig machen. Ja, sie können sogar deine Jesus-Nachfolge zum Stillstand bringen. Aufgeschobene geistliche Zweifel wollen dich isolieren und dich von der Gemeinschaft fernhalten. Und dann wiederum Gemeinschaft und Austausch mit anderen Christen ist ein guter Ort, Zweifel zu entmachten oder mit ihnen versöhnt leben zu lernen. Und mir ist wichtig geworden, das Böse mischt sich gerne unter unsere Zweifel und will so weiter für neue Verwirrung und für Komplikationen sorgen. Und wir sollten nicht stolz auf unsere Zweifel sein, dass wir sagen, oh, ich habe auch tolle Zweifel auf einem hohen Niveau und das sind theologisch ausgefeilte Zweifel. Nein, aber Zweifel können Chancen sein, den Glauben zu vertiefen. Und das kam auch in unserem Gespräch hervor. Wir fanden das gut, wenn man Zweifel hat und dann muss man auch mit diesen Zweifeln arbeiten. Aber Zweifel können in einem falschen Umgang auch zu ernsten Appetitstörungen in deinem geistlichen Leben führen. Unser Umgang mit ihnen ist entscheidend. Habe ich den Willen, etwas gegen die Zweifel zu unternehmen? Und breite ich diese vertrauensvoll vor Gott und Menschen aus? Oder kommen sie ungeklärt in den Rucksack meines Lebens? Zweifel und Fragen der verschiedensten Art werden deine und meine Begleiter bleiben. Das gehört zu unserem Leben hier auf Erden. Unser Leben ist nicht vollkommen. Wir sind begrenzt in unseren Vorstellungen, in unserem Verstehen und das erzeugt automatisch Zweifel. Und mit Zweifeln können wir auch als Begleiter leben lernen. Das ist wichtig. Und uns nicht von unseren Zweifeln bestimmen lassen und schon lange nicht von unserem Weg mit Jesus abbringen lassen. Jesus möchte dich behutsam, aber konsequent zu deinen geistlich faulen Zweifeln, wo wir Jesus auf Distanz halten wollen, führen. Jesus wirbt um dein Vertrauen, gerade auch in schweren Zeiten, die du durchmachen musst. Zum Schluss möchte ich dir sagen, freue dich über deinen Glauben, der ein Wunder und ein Geschenk Gottes ist. Lasse die Zweifel nicht Herr über dein Leben werden, sondern gehe mutig die Dinge an. Dein Leben steht unter der Verheißung der Gnade, weil du Gott vertraust. Deine Fragen und Zweifel der Kategorie 2 werden nicht alle zu deiner Lebenszeit aufgeklärt. Aber spätestens vor Jesus platzen diese wie Seifenblasen. Und du wirst nur noch sagen, Jesus, mein Herr und mein Gott.